ARD.
Warum in der Abendsonne sitzen, wenn man auch im fensterlosen Podcaststudio sitzen kann? Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ihr könnt sie wie immer auch in der ARD-Audiothek anhören. Alles, was ihr jetzt gleich hört, haben wir sorgfältig recherchiert. Und das wiederum heißt, ihr kennt das, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass alles genauso passiert ist.
Es geht jetzt wie immer um einen echten Kriminalfall und auch wie zumindest fast immer haben wir die Namen der Leute, die an dem Fall beteiligt waren, geändert.
5 Minuten vor dem Tod, der Das Ding Kriminalpodcast mit Luisa und Jost.
Folge 111. Die Mordliste.
Ein Paar spaziert durch einen Park in England. Sie finden eine verletzte Jugendliche. Wenig später ist sie tot.
5 Minuten vor dem Tod. Was ist da passiert?
5 Minuten vorher hat das Mädchen mehrere Stichwunden. Rettungskräfte versuchen, sie wiederzubeleben.
Es ist der 11. Februar 2023. Ein Samstag. Wir sind in England, genauer gesagt in Warrington. Das ist eine Stadt im Nordwesten von England zwischen Liverpool und Manchester. An diesem Nachmittag geht ein Paar mit seinen Hunden in einem Park in Warrington spazieren. Auf einmal kommt ihnen irgendwas komisch vor. Dann sehen sie ein lebloses Mädchen auf dem Boden liegen. Die beiden rufen die Polizei. Die ist 12 Minuten später da. Die Beamtinnen und Beamten sehen, dass das Mädchen mehrere Stichwunden hat. Die Rechtsmedizin wird später 28 Stichwunden finden. Man versucht, das Mädchen wiederzubeleben. Wenig später wird sie aber für tot erklärt. Die Polizei leitet Ermittlungen ein. Über die Medien wird dann auch ziemlich schnell nach Leuten gesucht, die was gesehen haben könnten. Immerhin ist diese Tat mitten am Tag in einem Park passiert. Durch diese Medienaufrufe melden sich dann auch mehrere Leute. Die haben das Mädchen kurz vor ihrem Tod noch gesehen. Und die sagen jetzt, das Mädchen war nicht allein im Park.
Wir haben dieses Mädchen für diese Folge Ivy genannt. 2023 war Ivy 16 Jahre alt. Bevor wir gleich darüber sprechen, was Ivy eigentlich in diesem Park passiert ist, schauen wir uns die Wochen und die Monate vor der Tat an. 2023 geht Ivy in die 11. Klasse. Bei Ivy wurde ADHS festgestellt und sie ist auf dem autistischen Spektrum. Das heißt, dass sie eine Entwicklungsstörung hat. Nach den Corona-Lockdowns in England geht Ivy dann nur noch selten in den normalen Unterricht und bleibt lieber für sich. Der Unterricht ist ihr oft zu laut. Sie geht auch nicht gerne durch die Flure oder in die Kantine. Sie wird deswegen in einem extra Raum in der Schule unterrichtet. Hier kann sich die Lehrkraft ganz auf Ivy konzentrieren. Auf TikTok postet Ivy gerne Tanzvideos. Hier folgen ihr mehrere tausend Menschen. In der Schule lernt sie irgendwann Allison kennen. Allison ist 15 Jahre alt und hat erst im Herbst die Schule gewechselt. Allison und Ivy freunden sich an und die beiden treffen sich auch manchmal nach der Schule. Allison nimmt Ivy aber nie mit nach Hause. Ivys Mutter lernt Allison deswegen nicht kennen. Ivy erzählt aber immer mal wieder von ihr. Die Mutter von Ivy sagt später, dass sie sich über die Freundschaft gefreut habe. Sie hätte Angst gehabt, dass Ivy einsam sein könnte.
Irgendwann wollen sich Allison und Ivy dann mit einem Freund von Allison treffen. Wir haben diesen Freund für diese Folge Henry genannt. Henry ist, genau wie Allison, 15 Jahre alt. Henry und Allison kennen sich von Allisons alter Schule. Die drei wollen sich Ende Januar treffen. Den Termin muss Ivy aber absagen. Also verabreden sie sich für den 11. Februar im Park. 1:15 macht Ivy sich auf den Weg. Sie schreibt ihrer Mutter, dass sie sich jetzt mit Allison trifft. Eine halbe Stunde später gibt sie ihr dann nochmal Bescheid, dass sie jetzt im Bus sitzt. 2:45 trifft sie Allison und Henry dann an der Bushaltestelle. Die drei laufen zusammen in den Park. Ein paar Stunden später schreibt Allison Henry, dass eine Frau im Park erstochen wurde. Henry antwortet darauf: heilige Scheiße. Am nächsten Tag schreibt Allison Ivy dann eine Nachricht. Sie schreibt: Ist alles okay? Eine Jugendliche wurde im Linear Park umgebracht. Es ist überall in den Nachrichten. Und sie schreibt: Wieso hast du uns für so einen dahergelaufenen Mann aus Manchester stehen lassen? What the fuck? Als später klar ist, dass Ivy die ermordete Jugendliche ist, postet Allison ein Bild von Ivy.
In Wahrheit gab es aber nie diesen Mann aus Manchester, mit dem Ivy mitgegangen sein soll. 24 Stunden nachdem Ivy im Park entdeckt wurde, werden Henry und Allison festgenommen. Wegen Mordverdachts. Mehrere Menschen haben gesehen, wie die drei zusammen in den Park gelaufen sind. Henry und Allison haben Ivy im Park so schwer verletzt, dass sie gestorben ist. Als sie das Pärchen mit dem Hund gesehen haben, sind sie abgehauen. Die Polizei durchsucht dann ihre Zimmer und beschlagnahmt die Smartphones der beiden. In Allisons Zimmer findet die Polizei einen handgeschriebenen Zettel. Auf diesem Zettel steht ein Plan, der genau beschreibt, wie Ivy ermordet werden sollte. Wir haben ein Foto von diesem Plan gefunden. Und was sieht man da? Man sieht so ein einfach liniertes Blatt, das aus einem Block gerissen wurde. Oben steht das Datum der Tat. Samstag, 11. Februar 2023. Darunter steht: Opfer Ivy. In diesem Plan wird genau beschrieben, wann Henry und Allison sich treffen, wo Ivy dazukommt und wohin sie mit ihr gehen wollen. Weiter steht da: Ich sage das Codewort zu Henry. Er sticht ihr in den Rücken, während ich ihr in den Bauch steche. Das Codewort ist gay, also homosexuell. Laut diesem Plan wollen sie Ivys Leiche dann noch mit Ästen bedecken, damit sie nicht so schnell gefunden wird. Das hat aber natürlich nachweislich nicht geklappt, weil die beiden da ja von dem Paar mit den Hunden gestört wurden. Die Polizei findet bei Allison außerdem Notizen über verschiedene Serienkiller. Zum Beispiel Jeffrey Dahmer, den wir vielleicht von dieser Streaming-Serie kennen, oder Richard Ramirez. Auf einem Zettel hat Allison auch verschiedene Initialen aufgeschrieben. Darüber steht: Leute, die verschwinden müssen.
In Henrys Zimmer finden die Ermittlerinnen und Ermittler ein Jagdmesser. Auf diesem Messer sind Blutspuren von Ivy. Auf seinen Schuhen und seiner Jacke findet die Polizei noch mehr Blut von Ivy. Bei Allison findet die Polizei keine forensischen Spuren. Später wird Allison aber zugeben, dass sie ihre Klamotten nach der Tat gewaschen hat. Die Polizei hat auch verschiedene Aufnahmen von Überwachungskameras, die zeigen, dass Ivy, Allison und Henry zusammen im Park waren. Je mehr die Polizei findet, desto mehr wird auch klar, dass Allison und Henry eine ungesunde Faszination für Mord und Folter hatten. So steht es später auf der Webseite der Polizei des Landkreises. Die Polizei kann zum Beispiel mehrere tausend gelöschte Textnachrichten auf den Handys von Allison und Henry wiederherstellen. In diesen Nachrichten haben die beiden schon mehrere Monate vor der Tat sadistische Fantasien geteilt. Und sie haben überlegt, wie sie Kinder und Jugendliche aus ihrem Bekanntenkreis umbringen könnten. Da haben sie auch schon über Ivy geschrieben. 2 Wochen vor der Tat haben die beiden dann eine Kill-List erstellt, also eine Mordliste mit 5 potenziellen Opfern, die sie umbringen wollen. Die beiden entscheiden dann, Ivy umzubringen.
Durch die Nachrichten wird auch klar, Allison hat vorher schon einmal versucht, Ivy umzubringen. In einer Nachricht an Henry hat sie geschrieben, dass sie Ivy mehrere Schmerztabletten gegeben habe. Sie habe Ivy wohl erzählt, dass sie von den Tabletten high werden könnte. Ivys Mutter bestätigt das auch der Polizei, dass es Ivy zu der Zeit, als sie diese Tabletten genommen haben soll, sehr schlecht gegangen sei. Als sie an dem Tag nach Hause gekommen sei, habe Ivy ihren Bauch gehalten und gesagt, dass sie sich fühle, als würde sie sterben. Sie habe geglaubt, dass Ivy vielleicht eine Blinddarmentzündung haben könnte. Zur ungefähr gleichen Zeit hat Allison Henry eine Nachricht geschrieben, in der steht: Erinnerst du dich noch an das Mädchen, von dem ich erzählt habe, Ivy? Ich versuche immer noch, sie umzubringen. Und der einfachste Weg ist eine Tablettenüberdosis. Später hat sie eine zweite Nachricht geschrieben. Ivy ist immer noch krank. Vielleicht bringen sie die Tabletten, die ich ihr gegeben habe, langsam um. Als Allison gemerkt hat, dass es Ivy wieder besser geht, hat sie wieder Henry geschrieben. Dieses Mal wollte sie wissen, wie sie Ivy alternativ auf eine andere Art und Weise umbringen könnte. Allison und Henry werden nach der Tat vernommen. Die beiden sagen aber, dass sie nichts mit diesem Vorfall, mit dieser Tötung zu tun haben. Die Polizei zeigt ihnen dann ihre gelöschten Nachrichten. Als die beiden das sehen, fangen sie an, sich gegenseitig die Schuld für die Tat zu geben.
Wir haben am Anfang der Folge auch schon gehört, dass Allison noch nicht allzu lange auf Ivys Schule gegangen ist. Sie hat die Schule erst im Herbst 2022 gewechselt. Und das nicht ganz freiwillig. Allison hat in ihrer alten Schule nämlich Süßigkeiten mit Cannabis mitgebracht. Die hat sie dann einem 13-jährigen Mädchen gegeben, ohne zu sagen, was in den Süßigkeiten wirklich drin ist. Das Mädchen musste deswegen sogar ins Krankenhaus. Die Familie des Mädchens hat Allison nach diesem Vorfall aber nicht angezeigt. Deswegen konnte die Schule dann entscheiden, wie man mit diesem Fall umgehen will. Damit Allison eine zweite Chance bekommt und nicht komplett der Schule verwiesen wird, hat die Schule deswegen einen Schulwechsel organisiert. Die Rektorin von Ivys Schule gibt der Zeitung The Guardian dann später ein Interview. Da sagt sie, dass sie nicht wusste, dass Allison die Süßigkeiten einer jüngeren Schülerin gegeben habe. Ihr sei nur gesagt worden, dass Allison mit diesen Süßigkeiten erwischt worden sei. Die Lehrkräfte an Allisons alter Schule hätten sie auch als intelligente Schülerin beschrieben, die bisher nie für Ärger gesorgt hätte. Die Rektorin sagt auch, dass sie Allison und deren Mutter vor dem Schulwechsel mehrere Male getroffen habe. Sie habe Allison als höfliches und stilles Mädchen kennengelernt. Und sie sagt, wenn ich in der Zeit zurückgehen könnte mit dem Wissen, das ich jetzt habe, würde ich nicht wollen, dass Allison an unsere Schule kommt. Aber leider gab es absolut keinen Hinweis in ihrem Verhalten, das darauf hingedeutet hätte, dass sie zu dem, was sie getan hat, fähig ist. Das Einzige, was an Allisons neuer Schule vor der Tat auffällt, sie fehlt öfter mal im Unterricht.
Wir sprechen gleich genauer über diesen Gerichtsprozess. Davor wollen wir uns aber Henry und Allison nochmal genau anschauen. Die beiden kennen sich, seitdem sie 11 Jahre alt sind. Am Anfang mochten sie sich anscheinend nicht wirklich. Allison sagt zur Polizei, dass Henry ein merkwürdiges Kind gewesen sei. Henry fand Allison am Anfang auch komisch. Sie habe ihm wohl gesagt, dass sie Satanistin sei, also den Teufel verehren würde. Generell habe sie wohl häufiger krasse Sachen gesagt, zum Beispiel, ich ersteche deine Oma. Das erzählt Henry der Polizei. Mit der Zeit haben sich die beiden aber angefreundet. Sie haben oft Videospiele gespielt oder auch online miteinander gechattet. Einer der Ermittler sagt, dass die beiden sehr intelligent seien. Sie wären aber auch arrogant gewesen und hätten wirklich geglaubt, dass sie mit diesem Mord davonkommen würden. Nach außen hätten die beiden aber wohl wie normale Teenager gewirkt. Auf Henrys Social-Media-Accounts findet man zum Beispiel Bilder von Familienurlauben und Spieleabenden. Bei Allison sieht man Familienausflüge, Bilder mit ihren Großeltern oder von Geburtstagspartys. Henry hat eine Zeit lang auch ziemlich erfolgreich geboxt. Die beiden müssen dann im Lauf der Ermittlungen auch zu einem psychiatrischen Sachverständigen. Und dabei wird bei Henry eine Angststörung festgestellt. Und er ist genau wie Ivy auch auf dem autistischen Spektrum. Auch Allison ist auf dem autistischen Spektrum und auch bei ihr wird ADHS festgestellt.
Ende 2023 startet der Prozess. Henry und Allison plädieren beide auf nicht schuldig und beschuldigen sich gegenseitig. Henry selbst sagt aber nichts vor Gericht. Seitdem er wegen Mordes angeklagt ist, hat er aufgehört zu reden. Bei ihm wurde selektiver Mutismus festgestellt, das heißt, dass er nur mit bestimmten Leuten redet. In seinem Fall ist das seine Mutter. Der Prozessstart wurde deswegen mehrere Monate nach hinten geschoben. Vor Gericht darf er seine Aussagen deswegen aufschreiben. Beim Prozess geht es dann auch darum, dass Ivy ein Transmädchen war. Ivy ist damit offen umgegangen. Ihre Schulrektorin erzählt, dass sie out and proud war. Die Rektorin sagt weiter, dass es auch von ihren Mitschülerinnen und Mitschülern akzeptiert worden sei. Dazu sagt sie: Ich glaube, diese Generation Schüler hat viele Gleichaltrige, die nicht binär oder transgender sind, und es scheint für sie nicht so ein großes Ding zu sein wie für Menschen aus älteren Generationen. Einer der zuständigen Ermittler sagt dazu auch, dass das wohl nichts mit dem Fall zu tun gehabt hätte. Denn auf der Mordliste von Henry und Allison standen insgesamt 5 Leute. Ivy war die einzige Transperson auf der Liste. Henry hat sich in seinen Nachrichten an Allison aber immer wieder transphob geäußert und zum Beispiel Ivy nicht als sie, sondern als es bezeichnet. Die Richterin nennt die Nachrichten entmenschlichend. Sein Anwalt sagt dazu aber, dass Henry Ivy nicht aus transphoben Gründen umgebracht habe. Er nennt die Nachrichten unreif. Henry habe bei der Tat nur mitgemacht, um Allison zu gefallen. Allison sei auch die einzige der beiden, die aus Sadismus gehandelt hätte. Henry sei von Allison lediglich rekrutiert worden. Sie habe den Mord vorgeschlagen und auch die Mordliste geschrieben. Und Allison war es auch, die Henry von Ivy erzählt hat. Sie hat ihm einmal sogar geschrieben, dass sie besessen von ihr sei.
Vor Gericht geht es dann auch nochmal um diese vielen gelöschten WhatsApp-Nachrichten von Henry und Allison. Die werden teilweise auch vorgelesen. Und dabei merkt man, dass Allison die treibende Kraft hinter diesem Plan war, Ivy zu töten. Ein paar Tage vor dem Mord hat Allison Henry zum Beispiel geschrieben: Ich bin aufgeregt wegen Samstag. Henry antwortet darauf erst: Warum? Später schreibt er: Oh ja, ich hab's vergessen. Als Allison den Mord schon ein paar Tage früher durchziehen will, antwortet Henry nur: Morgen ist Schule, ich kann nicht. Er schreibt auch, dass er es nicht riskieren will, ein Messer mit in die Schule zu nehmen. Es ist dann auch Allisons Idee, Ivy in den Linear Park zu locken. Als Ivy Ende Januar absagt, gehen Henry und Allison trotzdem in den Park. Die Polizei sagt, dass das eine Trockenübung für die beiden gewesen sei. Und eine Staatsanwältin sagt, dass die beiden einen tödlichen Einfluss aufeinander gehabt hätten. Sie sagt auch, dass die Nachrichten einen Einblick in die verdrehten Fantasien von Allison und Henry geben würden. Durch die Nachrichten hätte sich die Planung der beiden auch gut nachverfolgen lassen. Dazu sagt sie: Der Angriff ist genauso abgelaufen wie geplant.
Und auch wenn sich die beiden gegenseitig beschuldigen, laut Anklage soll Allison in einer ihrer Sitzungen mit einem Psychiater zugegeben haben, Ivy erstochen zu haben. Eine Staatsanwältin sagt dazu: Sie sagte, dass Henry Ivy auf den Boden geworfen und 3 oder 4 Mal auf sie eingestochen habe. Dann habe er Panik bekommen und gesagt, dass er sie nicht umbringen wolle. Also hat Allison das Messer an sich gerissen und mehrere Male auf Ivy eingestochen. Diese Staatsanwältin sagt weiter: Als sie gefragt wurde, wie oft sie zugestochen hat, antwortete sie: Eine Menge. Wer von den beiden wie oft zugestochen hat und wie die Tat genau abgelaufen ist, das kann man letztendlich nicht mehr genau nachvollziehen. Vor Gericht sagen dann auch verschiedene psychiatrische Sachverständige aus, die Allison und Henry untersucht haben. Unter anderem der Psychiater, dem Allison die Tat gestanden hat. Sie habe ihm erzählt, dass sie mehrere Male zugestochen habe und es aufregend gewesen sei. Weiter habe sie gesagt, dass sie Teile von Ivys Körper habe mitnehmen wollen. Zu Henry habe sie vor dem Mord wohl gesagt, dass sie Ivys schöne Augen behalten wolle. Ein anderer Psychiater sagt über Allison, dass sie eine antisoziale Persönlichkeitsstörung habe. Die Anklage sagt trotzdem: Allison wusste, dass die Tat falsch war.
Es geht dann natürlich vor Gericht auch um ein mögliches Motiv. Zu einem Psychiater hat Allison gesagt, dass sie Ivy umgebracht habe, weil sie Angst gehabt habe, dass Ivy nicht mehr mit ihr befreundet sein wolle. Allison hätte Henry auch einmal geschrieben, dass sie zumindest einmal auf Ivy einstechen wolle, weil es Spaß mache. Es geht dann auch um Henrys und Allisons Nachrichten über Mord- und Folterfantasien. Die Polizei hat bei Allison ja Notizen über verschiedene Serienmörder gefunden. Sie hat sich außerdem einen speziellen Internetbrowser heruntergeladen, um Foltervideos im Dark Web anschauen zu können. Sie sagt aber auch, dass das nur Fantasie sei und sie das niemals ausleben würde.
Auch Ivys Familie kommt zu Wort. Ivys Mutter sagt vor Gericht: Wir vermissen Ivy so sehr und unser Haus fühlt sich leer an ohne ihr Lachen. Zu wissen, wie verängstigt mein sonst so furchtloses Kind gewesen sein muss, als sie allein in diesem Park mit jemandem war, den sie ihren Freund nannte, wird mich für immer verfolgen. Dass Ivy von einer vermeintlichen Freundin umgebracht wurde, sei besonders schlimm zu akzeptieren, erzählt Ivys Mutter. Sie ist auch enttäuscht darüber, wie Henry und Allison sich vor Gericht benehmen. Und sie ist schockiert, dass die beiden den Mord lange vorher geplant haben. Sie sagt: Ich habe jegliches Mitgefühl für die beiden verloren. In ihrem Abschlussstatement sagt Ivys Mutter, dass Henry und Allison immer eine Gefahr für die Öffentlichkeit darstellen würden. Sie würde nicht wollen, dass die beiden nochmal die Möglichkeit bekämen, ihre sadistischen Fantasien an einem Kind auszuleben.
Am Ende des Prozesses kommen mehrere Familienmitglieder von Ivy zu Wort. Ivys Schwester erzählt zum Beispiel, dass es ihr schwerfällt, fremden Menschen zu vertrauen seit der Tat. Und sie sagt: Niemand kann mich trösten. Das Einzige, das das könnte, wäre, ihre Stimme und ihr Lachen zu hören. Diesen Schmerz muss ich den Rest meines Lebens mit mir tragen. Ivys Vater beschreibt Henry und Allison als das pure Böse. Und Ivys Stiefvater sagt, dass Ivy online zwar viele Follower gehabt habe, im echten Leben aber einsam und verletzlich gewesen sei. Das hätten Henry und Allison ausgenutzt.
Nach 18 Prozesstagen gibt es dann ein Urteil. Die Geschworenen beraten sich nur knapp 4,5 Stunden. Allison und Henry werden wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Nach englischem Recht kommen die beiden also frühestens nach 20 Jahren aus dem Gefängnis. Die Richterin warnt Henry und Allison dann auch davor, dass sie vielleicht nie aus dem Gefängnis rauskommen, wenn sie weiter eine Gefahr für die Öffentlichkeit sind. Die Richterin sagt weiter, dass die beiden an einem brutalen und geplanten Mord sadistischer Natur beteiligt gewesen seien. Ivy sei nicht direkt bewusstlos geworden und muss mitbekommen haben, dass Henry und Allison sie angreifen. Die Richterin sagt, dass Allison von einem tiefen Verlangen zu töten motiviert gewesen sei. Henry sei aber zumindest teilweise von Transphobie motiviert gewesen. Bei Allison hat man nach ihrer Festnahme übrigens eine zweite Mordliste gefunden. Auf der standen Leute drauf, die sich in der Einrichtung für kriminelle Jugendliche um sie gekümmert haben. Die Richterin glaubt, dass Henry und Allison Ivy als Opfer ausgesucht haben, weil sie geglaubt hätten, dass Ivy ein einfaches Ziel sei.
Einer der Polizisten sagt nach der Urteilsverkündung: Diese Tat sei ein sinnloser Mord, begangen von zwei Teenagern, die von Mord besessen waren und deren einziges Motiv für die Tötung von Ivy darin bestand, zu erfahren, wie das sein würde. Er sagt weiter, dass die beiden keine Reue gezeigt oder Verantwortung übernommen hätten. Die Eltern von Allison und Henry waren auch bei dem Prozess mit dabei. In einem Interview mit einer Zeitung entschuldigt sich Allisons Familie für die Tat ihrer Tochter. Sie sagen: Die letzten 12 Monate hätten wir uns nicht in unseren schlimmsten Albträumen ausmalen können. Und all unsere Gedanken sind bei Ivy und ihrer Familie. Die Familie bedankt sich aber auch bei Ivys Mutter. Sie hat dazu aufgerufen, Allisons und Henrys Familien mit Mitgefühl und Empathie zu begegnen. Nach der Urteilsverkündung sagt die Mutter von Ivy, dass sie noch nie so eine Trauer empfunden hätte. Und sie sagt über Allison und Henry: Es gibt Momente, in denen sie mir leid tun, weil sie auch ihr eigenes Leben ruiniert haben. Aber ich muss mir ins Gedächtnis rufen, dass sie Ivy keine Empathie gezeigt haben, als sie sie nach ihrem geplanten und bösartigen Angriff verblutend zurückgelassen haben. Ein Angriff, der nur verübt wurde, weil einer Transpersonen hasst und die andere dachte, dass es Spaß machen würde. Über Allisons und Henrys Eltern sagt sie: Sie müssen mit dem Wissen weiterleben, was ihre Kinder getan haben. Es stimmt, dass wir alle unsere Kinder verloren haben.
Ein wahnsinnig schlimmer Fall. Jugendliche, die zu Tätern wurden. Und genau darüber wollen wir jetzt mit dem Direktor der Kriminologischen Zentralstelle sprechen, mit Martin Rettenberger. Er ist Psychologe und Kriminologe. Hallo, Herr Rettenberger.
Hallo.
Warum werden denn so junge Menschen wie jetzt in unserem Fall zwei 15-Jährige kriminell?
Ja, ich glaube, man muss zunächst mal dazu sagen, dass die meisten kriminellen Taten von jungen Menschen, von Kindern und Jugendlichen in einem Bereich liegen, der deutlich weniger gravierend ist. Also die meisten Straftaten, die von Kindern und Jugendlichen begangen werden, sind eher minderschwere Delikte, zum Beispiel Diebstahlsdelikte bei Dingen oder von Dingen, die einen relativ geringen Wert haben. Und sowas wird sogar in der Jugendzeit, also in der späteren Kindheit, in der frühen Jugend, sogar als relativ normal auch angesehen, dass Kinder und Jugendliche Grenzen austesten und auch über die Grenzen dann hinausgehen, also etwas tun, was nicht erlaubt ist, was verboten ist. Das gehört ein Stück weit auch zur Jugendzeit dazu, dass dann so extrem schwere Delikte passieren, schwerwiegende Gewaltdelikte, das kommt sehr selten vor.
Aber weiß man, warum sowas vorkommt, auch wenn es eine Ausnahme ist?
Also wenn man sich diese Taten dann genauer ansieht, kommen doch immer relativ schnell verschiedene Faktoren oder Motive zutage, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen verborgen sein könnten. Also zunächst ist es in der öffentlichen Wahrnehmung und in der öffentlichen Diskussion ganz häufig so, dass so ganz allgemeine Dinge diskutiert werden, also eine allgemeine Verrohung der Jugend oder der Einfluss von Medien und so weiter. Und das mag auch in einzelnen Fällen eine Rolle spielen, dass also bestimmter Medienkonsum möglicherweise etwas verstärkt hat. Aber grundsätzlich gibt es dann schon in den Personen, also in den Täterinnen und Tätern, Gründe, die meistens auch biografisch weiter zurückgehen, die dann so ein Delikt schon erklären können, also das Zustandekommen erklären können. Und das ist im Endeffekt gar nicht so unterschiedlich wie auch bei erwachsenen Tätern. Also wir haben zunächst mal tatauslösende Aspekte. Es gibt also ganz konkrete Motive, die in dem Moment der Tat oder kurz vor der Tat relevant sind. Und dann gibt es in der Persönlichkeit der Täterinnen und Täter Aspekte, die dann also so, wenn man so will, die vielleicht das Zustandekommen, die weitere Entwicklung, die dann weiter in der Biografie auch zurückreicht, erklären können. Und die Tendenz zu also ganz schwerer Gewalt, das kann man in aller Regel auch in der Persönlichkeit von den Menschen wieder entdecken und wieder finden. Da gibt's also meistens Vorläufer. Manche Personen sind selbst Opfer geworden von Gewaltdelikten oder haben es beobachtet, haben es also erlebt, sind in einem Umfeld aufgewachsen, in dem wenig Wert auf Empathie, auf Wertschätzung, auf Vertrauen, auf gute Beziehungen gelegt wurde. Dann gibt es natürlich auch Probleme, manchmal zumindest bei manchen Personen im schulischen Bereich oder bei älteren Jugendlichen in dem Bereich der beruflichen Integration, man fühlt sich von Gleichaltrigen zurückgewiesen und so weiter. Also es gibt ein ganzes Bündel von Motiven und von Gründen, die eine Rolle spielen können und die dann bei einer näheren Betrachtung häufig auch sich relativ gut erkennen lassen.
Das heißt, wie bei Erwachsenen auch, gibt es da einfach verschiedene Hintergründe, die dann zu so einer Tat führen.
Genau, es gibt verschiedene Entwicklungsverläufe und wir können diese Taten generell immer so ein bisschen unterscheiden, ob die Tatsituation einen größeren Einfluss hatte, also dass zum Beispiel ein möglicherweise zunächst relativ harmloser Streit oder Konflikt eskaliert ist, oder ob wirklich mehr in der Person des Täters oder der Täterin liegende Aspekte eine größere Rolle spielen, sprich ob das Personen sind, die bereits mehrfach in verschiedenen Situationen und mit verschiedenen Personen in unterschiedlichen Konstellationen immer wieder in Konflikte geraten sind oder bei denen sich auch Taten vorbereitet haben, beispielsweise bei Gewaltdelikten, besteht bei manchen, das ist auch eher selten, aber dann eher bei schwerwiegenden Delikten, eine Phase vor der Tat, in der man sich auch in Fantasien, in Gedanken intensiv mit Gewalt und Aggressivität beschäftigt.
Solche Fantasien haben auch in dem Fall, den wir jetzt besprochen haben, eine sehr große Rolle gespielt, dass diese zwei Täter da schon ihre Folter- und Mordfantasien miteinander über WhatsApp ausgetauscht haben. In diesem Fall war es jetzt so, dass man letztendlich kein Motiv festmachen konnte. Die Täterin meinte auch einmal zu einem Psychologen, sie dachte halt, es würde Spaß machen. So ein wirkliches Motiv hat sich nicht finden lassen. Auch in der Vergangenheit der beiden war nichts auffällig. Also es wirkte nach einem gesunden Familienleben. Sie sind nicht auffällig geworden. Sie wurden als sehr intelligent beschrieben. Aber das sind dann einfach solche Ausnahmefälle wahrscheinlich, wie es auch bei Erwachsenen geben kann.
Genau, das sind in aller Regel Ausnahmefälle. Sowas passiert wirklich sehr, sehr selten. Vielleicht ist ein Aspekt in dem Zusammenhang aber noch wichtig zu erwähnen. Das haben wir auch bei Erwachsenen, kann es auftreten. Allerdings bei Kindern und Jugendlichen noch mal häufiger, dass zunächst eine echte und authentische Ratlosigkeit bei solchen Delikten auch auf Seiten der Täterinnen und Täter da sein kann. Das heißt, also ein erster Schritt, ein erster Erfolg in einem therapeutischen Prozess kann es zunächst mal sein, überhaupt die Hintergründe des eigenen Verhaltens in Erfahrung zu bringen. Also warum habe ich mich so verhalten? Es gibt Gründe dafür, aber die können manchmal auch außerhalb des Bewusstseins von Personen liegen. Und dann ist diese Ratlosigkeit, die jetzt auch hier in diesem Fall beschrieben ist, manchmal tatsächlich authentisch. Sie kann natürlich auch eine Schutzmaßnahme sein, dass man schon weiß oder zumindest eine Idee davon hat, was einen da gelenkt hat, aber man natürlich aus naheliegenden Gründen nicht offen darüber sprechen will oder vielleicht auch nicht sprechen kann, weil eben beispielsweise auch Schuld und Scham auch bei Kindern und Jugendlichen, genau wie bei Erwachsenen zum Teil, eben sehr ausgeprägt sein kann. Das ist manchmal überraschend, weil es in den Taten überhaupt nicht zum Vorschein kommt. Da werden dann solche Emotionen ausgeblendet, aber sie können natürlich nach der Tat wieder da sein.
Jetzt waren die Täterin und der Täter in diesem Fall schon 15, also wären auch in Deutschland strafmündig gewesen. Ist es bei Kindern und Jugendlichen, die noch nicht volljährig sind, trotzdem, ich sage es mal, Standard, dass da ein psychologisches Gespräch erfolgt nach so einer Tat?
Ja, also bei solchen schwerwiegenden Delikten auf jeden Fall, da gibt es auch nicht nur ein Gespräch, sondern in aller Regel mehrere Gespräche. Diese Personen sind dann auch bereits während des laufenden Verfahrens in aller Regel, das kann man natürlich jetzt nicht pauschal für alle sagen, aber in den meisten Fällen auch in spezialisierten Einrichtungen untergebracht, in denen sie dann intensiv betreut werden einerseits, aber natürlich auch vorbereitet werden auf das Strafverfahren und auch intensiv befragt werden. Weil, und das sehen wir ja in den letzten Jahren wieder verstärkt, eben auch ein großes öffentliches Interesse an diesen Taten besteht und natürlich auch eine strafrechtliche, eine juristische Konsequenz daraus folgt.
Teilweise folgt dann aber eben keine rechtliche Konsequenz, eben dann, wenn die Täterinnen und Täter unter 14 sind, zumindest ist es bei uns in Deutschland so. Was würde man dann mit solchen Kindern machen, wenn sie straffällig geworden sind?
Ja, da haben Sie natürlich einerseits recht und andererseits, glaube ich, muss man aber da auch ein bisschen was ergänzen. Wenn man sagt, es gibt überhaupt keine rechtliche Konsequenz, dann ist es so eigentlich nicht ganz richtig. Was natürlich vollkommen richtig ist, ist, dass es keine dass die Strafmündigkeit, die strafrechtliche Konsequenz ausbleibt bei Personen, die jünger als 14 Jahre alt sind. Aber es gibt über andere rechtliche Bereiche die Möglichkeit, auch gegen den Willen der betroffenen Person und der Erziehungsberechtigten Maßnahmen der Unterbringung, der Fremdunterbringung anzuordnen. Also es ist natürlich durchaus möglich und es wird auch gemacht, dass Kinder beispielsweise von ihrem Elternhaus oder ihrer Familie entzogen werden, weil eben gravierende Verhaltensauffälligkeiten vorliegen und dann in einer Fremdunterbringung versorgt werden und dort eben versucht wird, dann die Defizite aufzuarbeiten. Und das empfinden die betroffenen Kinder in aller Regel auch ähnlich wie Jugendliche, die im Jugendarrest oder im Jugendstrafvollzug sind, als eine Strafe, als eine Unterbringung, die eben nicht freiwillig ist. Aber die echte Strafe im Sinne des Strafrechts, die ist dann erst über 14. Aber ich glaube, dass es trotzdem eben immer die Gesellschaft die Möglichkeit hat, Konsequenzen zu ziehen und diese Konsequenzen auch anzuzeigen. Und wie gesagt, für die Betroffenen wirkt es auch dementsprechend.
Und wenn jetzt eben Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren straffällig werden, dann ist ja auch immer so ein bisschen diese öffentliche Diskussion, kann man das nicht anpassen, dass man vielleicht doch sagen würde, okay, man macht es jetzt so wie in England beispielsweise, da ist es ja sehr viel strenger geregelt, dass Kinder und Jugendliche schon ab 10 Jahren auch ins Gefängnis müssen. Was halten Sie von solchen Forderungen? Würde das wirklich was bringen?
Also diese Forderungen sind erstmal nachvollziehbar, wenn gerade so eine Tragödie passiert ist und Menschen zu Schaden gekommen sind, bis hin zu Tode gekommen sind, dann ist es natürlich nachvollziehbar, dass man antworten will und dass auch verlangt wird, dass ein hartes Durchgreifen von Seiten des Staates deutlich wird. Man muss aber trotzdem immer wieder auch den Blick dafür schärfen, was denn auch was bringt. Welche Konsequenzen denn auch aus solchen Änderungen des Gesetzes folgen würden. Sie haben vollkommen recht, es gibt andere Länder mit anderen Regelungen, aber, und das ist ganz zentral, es reicht natürlich nicht aus, einfach nur die Strafmündigkeitsgrenze zu verändern und zu sagen, ab jetzt ist das, was vorher 14 war, 12, sondern man braucht ja ein Gesamtsystem. Also ich muss mir ja überlegen, was tue ich denn dann mit den Kindern, die ich dann verurteile, wo werden die untergebracht, wie werden sie versorgt? Und es ist ja völlig klar, dass bei jungen Menschen, das ist auch in England ja auch bei diesen spektakulären Fällen der letzten Jahrzehnte dann immer wieder Diskussion gewesen, nach einigen Jahren der Therapie, der Versorgung, natürlich auch der Bestrafung im Sinne der Inhaftierung, es eine Reintegration, eine Resozialisierung in die Gesellschaft braucht. Und das ist äußerst aufwendig und es gibt sehr wahrscheinlich Maßnahmen, die dafür besser geeignet sind, als das Strafrecht oder den Strafvollzug zu erweitern. Also wir brauchen konsequente Hilfe und Betreuung, die natürlich auch einen kontrollierenden, vielleicht auch einen bestrafenden, einen sanktionierenden Charakter haben kann. Aber rein den Strafvollzug zu erweitern auf Kinder, das würde sehr wahrscheinlich das Problem nicht lösen.
Sie haben es schon angesprochen, in den letzten Jahrzehnten gab es spektakuläre Fälle, nicht nur in England, auch bei uns, wo wirklich unter 14-Jährige Totschläge und Morde begangen haben. Würden Sie sagen, das kommt häufiger vor aktuell als früher, als vor mehreren Jahrzehnten?
Also die Entwicklung der Gewaltkriminalität im Allgemeinen ist eine positive dahingehend, dass sie abnimmt. Gewaltkriminalität nimmt ab über alle Altersgruppen. Wenn man langfristige Verläufe sieht, das ist ganz wichtig. Wir dürfen bei der Kriminalitätsstatistik und bei Gewaltdelikten nicht immer auf die kurzfristigen Verläufe sehen. Die sind schwer zu interpretieren. Langfristige Verläufe zeigen eine Abnahme. Bei Kindern und bei Jugendlichen ist das im Übrigen auch so. Der Großteil der Delikte sind ja eher in einem minderschweren Bereich. Auch das nahm und nimmt ab. Die schwerwiegenden Gewaltdelikte, also auch diese Fallkonstellation, die Sie beschrieben haben, so etwas ist eben extrem selten, weshalb sich Angaben über die Häufigkeit auch schwer zu interpretieren sind. Also wir haben zum Teil wirklich nur über mehrere Jahre ganz, ganz wenige Fälle. Das heißt, da kann es natürlich zu Schwankungen mal kommen, aber das sind dann auch statistische Zufallsschwankungen. Wir können davon ausgehen, dass die Brutalität von Jugendlichen und von Kindern eher abnimmt und sowohl, wenn wir das mit Hellfelddaten als auch mit Dunkelfelddaten abgleichen. Also es braucht immer einerseits die sogenannten Hellfeldinformationen, das, was bei Polizei und Justiz registriert wird. Aber wichtig in diesem Deliktbereich und bei dieser Deliktgruppe auch Dunkelfeldbefragungen mit einzubeziehen, weil vieles eben nicht ins Hellfeld geht, vieles kommt nicht zur Polizei und zur Justiz. Und auch bei den Dunkelfeldbefragungen sehen wir erstmal in Anführungsstrichen positive Trends. Also damit ist gemeint, dass sich sowohl die Häufigkeit wie auch die Intensität von Gewalt im langfristigen Verlauf abnimmt. Wir hatten jetzt nach Corona einen kurzfristigen Anstieg, zum Teil auch einen deutlichen Anstieg. Das ist einerseits auch durch die Corona-Maßnahmen vorher bedingt und eben langfristig, wenn man sich's dann im Verlauf ansieht, beispielsweise mit Zahlen aus den 1990er Jahren, sind die Zahlen von heute auch immer noch deutlich niedriger als damals.
Okay, das heißt, es gibt kein Problem, dass es jetzt einfach gestiegen wäre, sondern es wirkt dann vielleicht auch einfach ein bisschen so durch die Berichterstattung.
Also ich glaube genau, ich glaube, da muss man auch immer so ein bisschen drüber nachdenken, wie man als Gesellschaft, wie man ein Problem definiert. Also natürlich ist, wenn solche Delikte passieren, ist es völlig klar, dass man als Gesellschaft darauf Antworten geben will und dass man auch an die Politik Fragen hat und dass man erwartet, dass es dafür Lösungen gibt. Wenn allerdings Problem definiert wird als, da nimmt etwas zu, dann ist es so mit den vorhandenen Daten und Informationen und Studien nicht zu decken. Also es nimmt nicht zu, aber natürlich ist jedes dieser Delikte ein Problem, auf das wir als Gesellschaft eine Antwort brauchen. Und deswegen ist man auch weiterhin bemüht, auch wenn eben die Dinge erstmal nicht zunehmen oder nicht intensiver werden, dass man trotzdem weiterhin sich mit diesem Kriminalitätsbereich und vor allem mit der Gewalt zwischen Kindern und Jugendlichen weiter beschäftigt.
Sagt Kriminologe und Psychologe Martin Rettenberger, vielen Dank.
Danke auch.
Ja. Wir haben gehört von einem Fall, der nur sehr schwer auszuhalten ist. Es gibt da noch eine Sache, über die wir nochmal sprechen wollten. Zum Thema Opferschutz.
Genau, das ist ein sehr bekannter Fall. Das englische Recht und die englischen Medien sind da auch noch mal ein bisschen anders damit umgegangen. Also zum Beispiel wurde gerichtlich entschieden, dass eben die vollen Namen und auch die Bilder von eben Alison und Henry, wie wir sie genannt haben, geteilt werden dürfen. Die Presse hat davon auch Gebrauch gemacht. Also man findet wirklich den vollen Namen von den beiden im Internet und ihre Fotos, obwohl sie ja noch nicht mal volljährig sind. Also aktuell sind sie ja immer noch keine 18 Jahre alt. Wir haben uns aber trotzdem dafür entschieden, sie zu anonymisieren, wie wir das ja meistens in unseren Folgen machen. Also das muss jetzt vielleicht nicht unbedingt sein, da ihre vollen Namen zu nennen.
Ich finde es ganz interessant, wie unterschiedliche Länder doch anders sind. Also wenn wir jetzt gar nicht mal über Minderjährige reden, sondern wir sprechen nur über Leute, die vielleicht angeklagt sind vor Gericht oder Leute, die verurteilt wurden und das ist auch schon alles rechtskräftig, dann ist es ja bei deutschen Medien fast immer so, ich rede jetzt mal über die meisten Fälle, dass es Vorname und dann nur der Buchstabe vom Nachnamen ist, ne? Zum Beispiel Luisa B. oder Joost S. Oft ist es ja auch so, muss man auch dazu sagen, die Angeklagten halten sich dann irgendwie eine Mappe im Gericht vors Gesicht oder auch werden verpixelt oder geblurrt, wie man ja auch sagt. So, und in England ist es ja teilweise komplett anders, wie du gerade schon gesagt hast, Vorname, Nachname und Gesicht veröffentlicht. Ich meine, hier gibt es auch mal solche und mal solche Fälle und mal solche Zeitungen, die dieses und jenes veröffentlichen. Aber grundsätzlich ist es in Deutschland schon alles viel zurückhaltender als in Großbritannien. Das ist schon heftig irgendwie.
Ja, das hat mich auch sehr überrascht bei diesem Fall, dass die britische Boulevardpresse da doch noch mal ein bisschen anders drauf ist und dass es vor allem auch irgendwie doch mehrere Zeitungen betrifft und jetzt nicht nur eine, wo man sagt, okay, ist ein bisschen boulevardesker, sondern wirklich mehrere Zeitungen, die da wirklich die Bilder abgedruckt haben, die Namen genannt haben. Und das muss man an der Stelle auch noch mal erwähnen, obwohl der Fall auch noch nicht final rechtskräftig ist. Also Alison hat diese Strafe akzeptiert und ist jetzt im Gefängnis. Aber Henrys Anwalt will dieses Urteil nochmal anfechten. Das heißt, bei ihm ist es noch nicht hundertprozentig klar. Und gerade das dann so zu vermelden, so nach dem Motto, okay, die bleiben jetzt da mindestens 20 Jahre im Knast und alles schon erledigt und so weiter, ist ja dann eigentlich auch nicht so hundertprozentig richtig. Also es kann ja immer noch sein, klar, es ist in diesem Fall schon sehr unwahrscheinlich, denke ich, kann man sagen an der Stelle. Und dann da schon komplett die vollen Namen zu nennen, die Bilder abzudrucken, ist dann doch schwierig, wie ich finde.
Wir sind in 2 Wochen wieder zurück. Und wir haben aber noch eine Sache. Und zwar geht es um einen Kriminalfall aus Stuttgart, den ich in den letzten Monaten recherchiert habe. Und das erzähle ich in einem neuen Podcast, der da heißt Die Millionendiebin.
Es geht um eine Frau namens Mirnessa. Die klaut im Oktober 2022 1,25 Millionen von ihrem Arbeitgeber, einer Stuttgarter Geldtransportfirma. Danach beginnt dann eine ziemlich wilde Flucht über Wien nach Serbien. Mirnessa taucht unter, bis sie ihre Tat bereut und am liebsten alles rückgängig machen würde. Aber dafür ist es natürlich zu spät.
Sie sagt, dass ihr Lover und auch mutmaßlicher Komplize sie zu diesem Diebstahl gedrängt haben soll. Und er soll sie auch verarscht haben. Aber stimmt das wirklich? Die Millionendiebin könnt ihr ab sofort in der ARD Audiothek anhören. Ihr kennt das und überall da, wo es Podcasts gibt.
Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Bis dann.
Macht's gut.
Tschüss.
5 Minuten vor dem Tod. Der Das Ding Kriminalpodcast. Gibt's in der ARD Audiothek, der Das Ding App und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das nicht reicht? Noch mehr Content findet ihr auf Instagram unter Kriminalpodcast.